Vielen Dank, Velo. Vielen Dank dem Lobpreisteam. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder da im schönen Homberg und in der schönen EFG Homberg sein darf. Aber am meisten freue ich mich, oder gerade so viel und noch ein bisschen mehr, dass Jesus da ist. Und er hat nämlich den viel weiteren Weg gehabt. Ich habe nur 2 Stunden gehabt. Jesus hat den Weg aus der Ewigkeit in unsere sterbliche und vergängliche Welt gemacht. Ein viel größerer Weg. Es ist interessant, dass heute Morgen eigentlich die Themen dessen, was ich euch heute sagen möchte, schon angeklungen sind. Die Überschrift "Fürchte dich nicht, du kleine Herde". Wir haben gehört davon, dass diese Welt oft nicht sehr einladend ist, und gerade wenn man kleine Kinder hat, dann fragt man sich manches Mal, wie soll das alles zu und her gehen. Da ist es gut, diesen Zuspruch zu haben. Ihr kennt ihn bestimmt aus dem Lukas-Evangelium, den Jesus seiner Gemeinde zuspricht. Und ihr seht in Rot geschrieben das Wörtchen klein. Ich möchte ein paar Gedanken weitergeben über Gottes Sicht auf kleine und große Dinge. Und auch das hat Velo schon angetönt. Gott hat da eine ganz eigene Sicht, die oft nicht mit der übereinstimmt, die die Welt hat. Jetzt sind wir vielfach schon gereifte Christen. Wir haben da sicherlich auch schon ein bisschen eine reifere Sicht. Aber manchmal ist es auch nützlich, sich nochmal anzuhören, was Gott denkt und sagt zu uns in dieser Hinsicht. Jo, der Einstieg ist, alle wollen groß sein. Das ist die Welt, in der wir leben. Ich mache ein paar Beispiele. Kennen wir alle. Der neue amerikanische Präsident hat gewonnen. Ziemlich überraschend. Sein Motto war "Make America Great Again". Groß oder auch großartig. Größe spielt in der Politik, in der Welt eine große Rolle. Jetzt kann man sagen, das ist ja Amerika weit weg. Aber auch in der Schweiz spielt Größe eine Rolle. Ich habe da etwas kopiert von einer Webseite des Bundes. Da gibt es so eine Plattform für Unternehmensgründer. Und da heißt es dann auch, wir wollen die künftige Unternehmergeneration ermutigen, groß zu denken. Ja, wir fangen gar nicht erst klein an, wir machen gleich die große Welle. In der Welt der Wirtschaft einfach das Thema heute, Wachstum ohne Ende. Und wir wollen alle die Größten und die Übergrößten sein. Aber auch in der Welt der Kirchen spielt die Größe manchmal eine ziemliche Rolle. Auch da habe ich was Nettes gefunden. Einen Artikel im Internet über die 10 größten Riesenkirchen, könnte man sagen. In dem Fall in Texas. Wenn wir uns das anschauen, also da passen sicherlich weit über 1000 Leute hinein. Kann man erstmal sagen, schön, wenn da wirklich das Evangelium verkündigt wird und die Menschen zum Glauben kommen. Trotzdem ein rechter Unterschied, wenn wir uns da selber anschauen. Also Größe. Auch in der Welt der Kirchen durchaus ein Thema. Jetzt gucken wir erstmal, was ist klein eigentlich? Was löst das Wort klein in uns aus? Also das Gegenbegriff, das Gegenmodell zum Großen. Und klein ist so, hat so ein bisschen Konnotationen, so einfach in der Welt, die eigentlich nicht so unbedingt das sind, was wir für erstrebenswert halten. Arm, schwach, gering, unbedeutend, unmündig, wenn man ein Kind ist. Machtlos, erfolglos. Ja, das sind so Dinge, die Menschen oft mit dem Wörtchen klein verbinden. Und daher kommt es wahrscheinlich auch, dass der Mensch im Allgemeinen nicht klein sein will. Es gibt so Situationen im Leben, ja, man hat was vielleicht bei der Arbeit verbockt und der Chef zitiert einen zum Gespräch, dann möchte man vielleicht doch ganz klein sein wie das Mäuschen oder in der Schule, wenn es nicht so gut läuft. Aber grundsätzlich haben wir in uns, da muss man sich gar nichts vormachen, schon eher wollen wir nicht unbedingt klein sein. Das passt uns nicht so in unser natürliches Konzept vom Menschsein hinein. Aber da tut es gut, mal Gottes Sicht auf klein und groß sich zu vergegenwärtigen. Und ich möchte euch einladen, durch ein paar nur sehr abzählbar viele Bibelstellen ganz kurz und biblische Begebenheiten durchzugehen. Und wir fangen an im Alten Testament mit einer Geschichte, die höchstwahrscheinlich die meisten von euch ein bisschen kennen. Die Berufung des David zum König von Israel. Weiß jemand von euch, der wievielte König von Israel ist der David gewesen? Der wievielte? Der zweite, genau. Es gab einen Vorgänger, zu dem sage ich auch noch ganz kurz was. Die Berufung Davids zum König, das war ein bisschen ein Geheimprojekt, genau aus dem Grund. Es gab nämlich schon einen König in Israel, den Saul oder Shaul, wie die Hebräer sagen. Und Gott hat aber sich von ihm abgewandt, hat aber nicht sofort seine Regierungszeit beendet. Der blieb erstmal König, der machte seinen Job oder sein Amt weiter. Und ziemlich im Geheimen wurde der Prophet Samuel ausgeschickt und Gott hat zu ihm gesprochen, geh zu einem ganz bestimmten Mann, der heißt Isai, ein Hebräer, ein Israelit. Und der hat mehrere Söhne. Und geh mal dahin unter einem Vorwand, sammel die mal zusammen und dann zeige ich dir, welchen von den Söhnen ich zum neuen König erwähle. Und da seht ihr schon, irgendwie, das sind 7 Söhne und dann noch ein 8er dabei. Und der Witz an der Sache ist, der Samuel ging dann vorbei. Er fing natürlich da an, wo altes Israel, der Erstgeborene, hatte die größte Ehre. Er fing also mit dem Erstgeborenen an und Gott sprach zu ihm, Gottes Geist, nee, das ist er nicht. Dann kam der Zweite, der Zweitgeborene, das Gleiche, nee, der ist es nicht. Und so ging es die ganze Orgelpfeifenkette durch, bis zum 7. Die waren es alle nicht. Und da sagt das Wort Gottes, so ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Seltsame Situation. Und dann kommt Samuel auf die glänzende Idee und fragt, sind das die Knaben alle? Und dann antwortet Isai, es ist noch übrig der Jüngste, der Kleinste. Siehe, ihr hütet die Schafe. Da sprach Samuel, sende hin und lass ihn holen. Der Jüngste, der Kleinste, der 8. im Bunde sozusagen, der war so klein, der war so unbedeutend, sogar in den Augen des eigenen Vaters, dass er zu diesem Geheimtreffen mit dem Propheten Samuel gar nicht erst eingeladen war. Keiner hat daran gedacht, dass dieser kleine Bub, der da draußen die Schafe hütet, der zukünftige König von Israel ist. Aber Gott hat das gesehen und Gott hat diesen Kleinen, den niemand auf dem Plan hatte, erwählt. Und dann sofort wurde er auch gesalbt und sein Leben geriet unter die Herrschaft Gottes. So geschah das. Und was die interessante Pointe bei dem Ganzen noch ist, wenn das, genau, jetzt sind wir schon mal zweit, Entschuldigung. Es gibt einen interessanten Gegensatz zu der Berufung des Saul, hatten wir kurz erwähnt, der erste König, der dann auch im Amt ist. Der Saul, der hatte nämlich, als er berufen wurde, auch ein Merkmal von Größe und Kleinheit. Frage ich auch mal, weiß das jemand? Wie hat sich der Saul ausgezeichnet, als er berufen wurde zum ersten König von Israel? Ganz genau. Es heißt ja in der Bibel, er war einen Kopf größer als alle anderen Männer Israels. Ja, das war der Saul. Wo da vielleicht jeder gesagt hat, naja klar, ja, ein richtiges Mannsbild, ein Hühne von Mann, wahrscheinlich breitschultrig, vielleicht schon kriegserfahren. Ja, der wurde berufen und hat aber leider sein Glück, naja, verspielt. Er hat es dann nicht zu Ende gebracht. Also kann man auch schön sehen, wie unterschiedlich das ist. Nicht? Was wir vor Augen sehen, ist oft nicht das, was Gott im Herzen sieht. So, noch ein kleines Beispiel. Jetzt gehen wir ins Neue Testament. Zu Jesus selbst, der zu seinen Jüngern dieses Wort gesprochen hat, das ja, ich uns auch ganz unverblümt zusprechen möchte. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und die Begründung, warum die kleine Herde sich nicht fürchten muss, die schiebt er gleich nach, indem er sagt, denn es hat eurem Vater im Himmel wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und das ist der entscheidende Punkt. Die kleine Herde, wenn sie sich anschaut, dann mag sie schon manchmal ins Fürchten kommen. Dann mag sie sich manchmal fragen, wie sollen denn wir bestehen, wir paar, sag jetzt mal deutsch, wir paar Hanseln, ja? Wie sollen wir gegen die Mächte dieser Welt, gegen die Reichen, gegen die Mächtigen, gegen die Bulldozer dieser Welt in Politik und Gesellschaft bestehen? Und Jesus sagt, ja, der Grund dafür, warum ihr euch nicht fürchten müsst, ist, euer Vater im Himmel, der lebendige Gott, wenn es ihm wohl gefällt, euch einzuladen in sein Reich, dann macht er das auch. Und dann spielen die Bulldozer der Politik und der Gesellschaft eigentlich keine entscheidende Rolle. Ein schöner Zuspruch, der ganz klar macht, groß und klein hat im Reich Gottes ganz eine andere Bedeutung. Man muss sich nicht fürchten. Manchmal, wenn wir noch sehen, ist es sogar ganz hilfreich, wenn man ein bisschen kleiner ist. Noch ein drittes Beispiel, auf das ich noch ein bisschen ausführlicher eingehen möchte. Da gibt es in der Offenbarung des Johannes, das ist das letzte Buch im Neuen Testament, eine sehr interessante Passage. Also ich sage immer, für mich eine der spannendsten Passagen im ganzen Neuen Testament. Und zwar passiert da Folgendes. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Buch Offenbarung des Johannes ist ungefähr so in der Zeit 70, 80 Jahre nach Christus geschrieben. Das ist so die erste bis Anfang der zweiten Christengeneration, die effektiv auf dieser Welt lebten. Und da hatte sich das Evangelium ausgebreitet. Die Apostel haben in vielen Städten der alten Welt gepredigt und an vielen Städten kamen Menschen zum Glauben. Und dann so nach einer gewissen Zeit macht Jesus etwas ganz Spannendes, das kennen wir auch wahrscheinlich alle. Er führt so eine Art Rückmeldung ein, so eine Feedback-Kultur, sagt man dann neudeutsch. Das heißt, er beauftragt einen Propheten, diesen real existierenden Gemeinden etwas zu schreiben. Er sagt ihnen, wie er sie sieht, er sieht ihre Schwächen, er sieht ihre Stärken. Und da gibt es insgesamt 7 solche Feedbacks, 7 solche Sendschreiben nennt sich das, an 7 Gemeinden, die effektiv existiert haben. Und eine davon war in der Stadt Philadelphia, eine Stadt, die gibt es heute in der Form nicht mehr, war auf dem Gebiet der heutigen Türkei gelegen. Und bevor ich euch sage, und was da zu Philadelphia gemeldet wurde, rückgemeldet wurde, sage ich mal Folgendes. Von diesen 7 Rückmeldungen gab es nur 2, die vollkommen positiv waren, wo kein Tadel war, keine Kritik, einfach nur, mir gefällt, was ihr macht, sagte Jesus, macht weiter so, bleibt bei dem. Und eine dieser Gemeinden ist Philadelphia. Jesus sagt, prima, wie ihr es macht und was ihr macht. Und das ist nicht der Standard, ja, Jesus ist da sehr direkt, sehr offen, er lobt, aber er kritisiert auch. Wenn ihm etwas nicht gefällt in diesen Gemeinden, hat er das auch sehr offen kritisiert. Und Philadelphia, schauen wir mal an, ist nur ein kleiner Ausschnitt. Er sagt der Gemeinde in Philadelphia, ich kenne deine Werke, ich kenne dich, ich sehe dich, ich weiß, was du tust. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Und ihr müsst mal auf dieses Wörtchen denn schauen, weil, ich sag mal ganz menschlich gesprochen, ich bin da so oft drüber gestolpert und habe gedacht, Jesus, müsste da nicht stehen, obwohl du eine kleine Kraft bist oder trotzdem? Nee, da steht denn, du bist eine kleine Kraft oder hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Also, da ist ein richtiger Zusammenhang, dass Jesus sagt, du bist klein, das nehme ich wahr, aber du bist treu, du hast mein Wort bewahrt, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Also es kommt ganz offensichtlich Jesus gar nicht so sehr auf Größe an, im menschlichen Sinn. Ja, er kann gut damit leben, wenn eine Gemeinde klein ist, aber sie soll treu sein, sie soll zu seinem Wort stehen. Das ist Jesus das Wichtigste. Und interessant ist auch, wir können uns jetzt vorstellen, dass Jesus noch einen Satz nachschiebt und sagt, naja, aber geht mal hin und evangelisiert ein bisschen mehr oder macht mal mehr Gebetstreffen, damit mehr Action ist. Macht Jesus alles gar nicht. Er sagt einfach nur in der Fortsetzung dessen, bleibt bei dem, was ihr habt und ihr werdet den Zugang zur Ewigkeit haben. Ich denke, das ist ganz eine spannende Rückmeldung, die uns wirklich vielleicht das Herz auftun sollte für die Art und Weise, wie Jesus uns sieht. Er fragt nicht nach den großen Werken, jedenfalls nicht zuerst. Er fragt nicht nach Gemeindegröße. Ja. Er fragt nicht, wie viele Menschen haben sich bekehrt im letzten Jahr und ach, nur so und so viel. Nein, das ist nicht seine Art. Er liebt die kleine Gemeinde in Philadelphia und er sagt über größere Gemeinden teilweise viel kritischere Dinge. Gottes Sicht auf klein und groß, anders als die Welt. Und es kann nicht ausbleiben, noch ganz kurz ein Paulus-Wort, wenn es denn erscheinen will. Der Paulus hatte ja die große Gabe, als Apostel so ein bisschen, ich sag mal, er war der Systematiker unter den Aposteln, er hat immer so das große Bild ganz knapp zusammenfassen können. Und er hat mal in einem Brief an die Christen in Korinth geschrieben, so als Zusammenfassung von Gottes Wirken. Nicht, was stark ist vor der Welt, nicht, was groß, reich und bedeutend ist, sondern was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist in den Augen der Welt. Also er macht da richtig eine Systematik daraus. Er sagt, das ist nicht irgendwie nur ein Zufall oder eine Beliebigkeit, sondern das ist Gottes Wahl. Ja. Ihr geht selber wählen, wir müssen immer wieder Entscheidungen treffen und Dinge auswählen. Und doch Gott hat etwas gewählt und er hat anders gewählt, als die Welt unter Umständen wählen würde. So, jetzt kommt noch ein kleines Stück Theologie, darf nicht ausbleiben, aber es ist nur eine Folie. Das ist die Frage, wenn wir jetzt gehört haben, naja, Gott mag die Kleinen und das Kleine so gern, dann können wir uns ja mal die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Was ich euch jetzt zeige, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber das sind drei Punkte, die mir dazu eingefallen sind. Der erste Punkt ist, wissen wir alle, Gott allein ist wirklich groß. Das ist so. Alles, was in der Welt sich erhebt, mächtige Menschen, hohe Bauwerke, große Reiche, das ist alles, die Bibel sagt, weniger als ein Tropfen am Eimer vor Gott. Gott allein ist groß, vor ihm ist in Wirklichkeit alles klein. Und das will er der Welt auch bewusst machen. Das ist einer der Gründe, warum Gott sich so gern zum Kleinen und zum vermeintlich Unbedeutenden stellt. Er will der Welt zeigen, ja, da wo ich bin, da kommt es nicht auf die äußerliche Größe an, sondern kommt es nur auf Gott an, auf seinen Segen, auf sein Ja zu uns. Und manchmal fällt das der Welt vielleicht doch auf, wenn sie ein bisschen aufmerksamer schauen würde. Ein zweiter Punkt, ganz, ganz wichtig, Gott ist gerecht. Und die Gerechtigkeit Gottes, das ist ein sehr großer Begriff, könnte man mehrere Predigten darüber halten, aber ein Punkt bei der Gerechtigkeit Gottes ist, es ist eine ausgleichende Gerechtigkeit. Und wenn er Menschen sieht, die in der Welt unbedeutend sind, die klein sind, die arm und schwach sind, dann macht es ihm Freude, diese Menschen zu erheben. Es macht ihm Freude, die Kleinen zu erheben, zu umgürten mit Kraft und auch da gewissermaßen einen Ausgleich herbeizuführen. Das ist ein wichtiger Aspekt von Gottes Gerechtigkeit. Und schließlich noch ein dritter Punkt. Gott ist heilig. Heilig ist auch ein schwieriges Wort, kann man viel darunter sich vorstellen. Aber der erste Inhalt von dem Begriff heilig ist schlicht und einfach, er ist anders als die Welt. Gott sondert sich ab von der Welt. Er macht die Spiele, die Regeln dieser Welt nicht mit. Er ist anders und gerade darum gefallen ihm die Kleinen so gut, weil er eben dort einfach eine andere Position hat und bezieht, als das in der Welt oft der Fall ist. So, jetzt viel aus der Bibel erzählt, aus der Vergangenheit und jetzt möchte ich euch noch ein Beispiel geben, ich könnte auch sagen ein Zeugnis dafür, wie diese Liebe Gottes zum Kleinen, zum Unbedeutenden, zum vermeintlich Unbedeutenden sich manifestiert. Und das ist ganz aktuell, es ist eine kleine Geschichte, die ich genau vor einer Woche erlebt habe. Genau vor einer Woche habe ich eine Reise unternommen in diese Stadt, die da symbolisiert ist. Das ist die Stadt Frankfurt in Deutschland. Sieht aus wie Amerika. Viele Hochhäuser, bin nicht stolz darauf. Ne? Viele Hochhäuser. Die Hochhäuser gehören ganz überwiegend den Banken. Frankfurt ist die Bankenstadt von Deutschland. Wir können alle wahrscheinlich uns gar nicht vorstellen, wie viele Milliarden und Billionen da versammelt sind. Sehr viel Geld, sehr viel Reichtum und das zeigt man auch, ja, man baut immer noch ein bisschen höher. Richtiges Wettrennen um den höchsten Wolkenkratzer in Frankfurt wahrscheinlich entbrannt. Es gibt aber nicht nur das moderne Business Frankfurt mit Finanzdistrikt, sondern es gibt auch so das traditionelle Frankfurt, es gibt die religiöse und religiös-politische Tradition. Und diese Kirche, die ich da so angedeutet habe, diese schöne Barockkirche, das ist die in Deutschland ziemlich berühmte Frankfurter Paulskirche. Das war auf der einen Seite in der Zeit nach der Reformation ein wichtiger Ort, wo reformatorisches Gedankengut gepredigt wurde. Also in der Geschichte, in der christlichen Geschichte eigentlich ein guter Ort. Auch der Pietismus hatte dort einen starken Vertreter in dem Prediger Spener. Und so etwa ab 1848 wurde das auch ein Machtzentrum der Politik. Und zwar wurden einige sehr bedeutende Versammlungen in der politischen Geschichte von Deutschland abgehalten. Also das ist sozusagen das historische, traditionelle Erbe im Bereich Politik und Religion. Also Frankfurt, ein Machtzentrum, Geld, Macht, Politik versammelt. Aber das hat mich alles nicht interessiert. Ich habe ganz was anderes dort besucht, nämlich eine kleine Gemeinde, eine kleine christliche Gemeinde mit dem schönen Namen Vaterhausgemeinde. Und die ist das ganze Gegenstück, sozusagen das Gegenmodell zu diesem Reichtum und zu diesem Macht und Protzen in Frankfurt. Das ist nämlich eine kleine, fast mittellose Gemeinde. Fast mittellos muss man sich so vorstellen, die haben effektiv Mühe, ein Veranstaltungs-, ein Versammlungs-, ein Gemeindelokal zu finanzieren. Und das sagen die nicht nur, sondern das ist wirklich so. Sie haben dann, es ist ihnen dann gelungen, in einem Randbezirk von Frankfurt sozusagen als Untermieter in einer Tanzschule unterzukommen. Dort halten sie ihre Versammlungen ab. Das ist nicht unbedingt so armechelig, sag ich mal, obwohl es dort sehr nett war, also kein Problem. Aber im Vergleich zu den Hochhäusern, im Vergleich zu den schönen Kirchen ist das natürlich eigentlich gar nichts. Und der Hintergrund, warum das so ist, ist eine Gemeinde, die überwiegend aus Migranten besteht. Die bringen halt meistens nicht viel Geld mit. Und sogar die Pastorin dort arbeitet für Gotteslohn. Also das ist schon eine ungewöhnliche Situation. Ich bin da hingefahren, eigentlich als ein Werk der Ermutigung und weil es mich interessiert hat. Würde zu weit führen zu erzählen, wie ich in Kontakt gekommen bin mit dieser Gemeinde, aber es hat mich sehr gereizt, dorthin zu fahren, zu gehen. Und was ich erlebt habe, war ganz viel Frieden, ganz viel Freude, ganz viel Hoffnung, ganz viel Segen in dieser kleinen, armen, schwachen, geringen, vielleicht sogar gering geschätzten Gemeinde. Und die Kraft Jesu ist dort wirklich gegenwärtig. Ja, wenn Gott da ist, dann zeigt er sich auch und dann passiert auch was. Und auch mir ist was passiert, ich bin nämlich heil geworden. Ich habe 2 Wochen vorher schreckliche Schmerzen im rechten Knie gehabt. Das knackte fürchterlich, wenn ich mich bewegt habe. Ich habe echt mir Sorgen gemacht, habe gesagt, Herr, was wird jetzt aus diesem Knie? Dann habe ich gesagt, ich lege dir das hin, ich fahre nach dem Frankfurt, ich möchte in diese Gemeinde gehen und ich glaube, dass ich dir dort begegne, Jesus. Und so war es auch. Wir haben gar nicht dafür gebetet, dass das heil wird. Jesus war einfach da und am nächsten Tag war das Knie wieder okay. Halleluja, der Herr hat geholfen. Und jetzt bin ich schon fast am Ende, die Botschaft zum Mitnehmen für euch, für uns. Gott liebt das Kleine, er liebt die Kleinen, er liebt das, was in der Welt keinen Rang hat, keine Achtung hat. Und das kann uns auch ein bisschen entspannen. Wir müssen nicht nach Größe und Bedeutung in erster Linie streben und schon gar nicht irgendwie zwanghaft da etwas hineinlegen. Gott liebt uns, wie wir sind, da singen wir und das ist auch so. Und groß oder klein ist da nicht die erste Regel. Gott ist mit uns, wenn wir an ihn glauben. Das ist das Entscheidende. Im Glauben, da dürfen wir alle groß sein, da dürfen wir Helden sein, auch wenn das äußerlich vielleicht nicht so mit großen Zeichen und Wundern einhergeht. Weil ich ausdrücklich sagen will, ich habe gar nichts gegen große Zeichen und Wunder. Ich finde das toll, wenn Gott Großes tun will. Halleluja, er soll es tun. Aber wir müssen auch nicht uns irgendwie einen Kopf kleiner machen, als wir sind. Auch wenn keine oder vielleicht vorerst keine großen Zeichen und Wunder geschehen, lasst uns auch Acht haben auf die kleinen Zeichen und Wunder, die er eben auch tut. Und schließlich auch ein Gedanke, klein sein hat doch Vorteile. Denken wir mal daran, Jesus sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird man auch viel erwarten. Will heißen, da wo Größe ist, auch Größe im Reich Gottes, da ist auch sehr viel Verantwortung. Da, bevor man allzu sehr schreit, Herr, gib uns noch mehr, sollte man auch mal daran denken, das geht auch mit mehr Verantwortung einher, hat auch seine Tücken. Und manchmal etwas zugespitzt und plakativ kann man auch sagen, hurra, ich bin klein. Bevor ich ganz zum Schluss komme, noch ein Gedanke, der ganz wichtig ist, den ich aber heute nicht mehr vertiefen und beantworten möchte. Das ist der Gedanke, okay, jetzt haben wir gelernt und vielleicht auch akzeptiert und geglaubt, dass das Kleine bei Gott einen ganz hohen Stellenwert hat. Aber dann kommt natürlich die spannende Frage, ja, wie ist das jetzt mit dem Wachstum? Wenn wir wachsen, dann sind wir irgendwann nicht mehr klein, hat uns dann Gott nicht mehr so lieb oder ja, wie ist denn das? Oder will er gar kein Wachstum? Das ist nicht so ganz einfach. Eigentlich ist Wachstum was ganz Natürliches, kennen wir alle. Also außer es ist ein Dürrejahr, dann wächst nichts. Aber im Normalfall, wenn wir einen Samen aussehen, dann wird daraus eine Pflanze. Und wenn wir die kleine Lenia heute gesegnet haben, schon in 10 Jahren wird man sagen, hui, du bist aber groß geworden. Und in 20 Jahren wird man sagen, hui, wir erinnern uns kaum noch daran. Wir müssen das Fotoalbum rauskramen, ja, von deiner Segnung, um zu glauben, dass du mal so ein kleiner Spatz warst. Also Wachstum ist was Natürliches und das ist eine interessante Spannung. Ja? Merkt ihr das? Zwischen Gott liebt die Kleinen und Gott lässt doch alles wachsen. Wo kommen wir da hin? Möchte ich aber heute nicht beantworten, sondern ich möchte euch eine Anregung mitgeben. Das ist wirklich eine Anregung, es ist keine Aufgabe. Nicht, dass ihr denkt, jetzt kommt da ein fremder Prediger und gibt noch Hausaufgaben mit. Nein, das ist nicht. Es ist einfach eine Anregung, dass ich euch mal bitten möchte, wenn ihr in den nächsten Wochen, Monaten mal die Bibel lest, ganz besonders das Neue Testament lest, Überleg doch mal, was Jesus und was das Neue Testament über geistliches Wachstum, über Wachstum im Reich Gottes aussagen. Ich schicke voraus, dass das nicht so ganz simpel ist. Das Neue Testament und Jesus, sie haben zu bestimmten Fragen eine sehr klare Lehre. Muss man einfach nur die richtige Bibelstelle aufschlagen, dann hat man die Antwort. Über Wachstumsprozesse ist das ein bisschen komplizierter. Das ist nicht so in einzelnen Bibelstellen drin, da muss man nochmal ein bisschen größere Abschnitte lesen, auch mal reflektieren, vielleicht über ganze Briefe oder auch ganze Evangelien. Ich möchte das trotzdem mal mitgeben, wer Lust hat, wer Zeit hat, das vielleicht auch im Gebet und in Kleingruppen mal einfach mal zu bewegen. Und falls Gott will und die Gemeindeleitung will und wir leben, vielleicht kann ich in ein paar Wochen oder Monaten da auch nochmal meine Sicht dazu sagen. Hinweis dazu, es gibt verschiedene Ebenen des geistlichen Wachstums, individuell, auf den einzelnen Menschen bezogen, auf die ganze Gemeinde bezogen, sichtbar und unsichtbar. Genau. Und vielleicht noch eines ergänzend dazu, wir dürfen auch diejenigen unter euch, die schon viel geistliche Erfahrung haben, die auch selber schon geistliche Entwicklungsprozesse erlebt haben, die können natürlich auch über ihre eigenen Erfahrungen mal nachdenken und reflektieren. Wie war das eigentlich? Wie sind wir dahin gekommen, wo wir heute sind? Das sind ja oft Entwicklungen, die über viele Jahre oder Jahrzehnte gehen, wo man viel auch darüber erzählen kann, was nützlich ist für uns. So. Mein Schlusswort, mein persönliches Schlusswort. Ich denke, klein oder groß, im Grunde genommen kommt es darauf nicht so an. Man kann ja nicht einfach sagen, ja, die Großen, die hat Gott nicht lieb oder das Große. Ganz so ist es natürlich nicht. Ja. Er hat schon eine besondere Liebe für das Kleine, für die Kleinen, aber worauf es wirklich ankommt, das ist die überwältigende Liebe Gottes zu uns Menschen, die uns bewusst wird im Kreuz unseres Herrn Jesus und in seiner Auferstehung und in seiner Gegenwart bei uns. Und ich glaube, was wirklich im Zentrum unseres Lebens stehen sollte als Einzelne und als Gemeinde, das ist, dass wir uns von Gottes Liebe inspirieren lassen, anregen lassen, auch selbst in dieser Liebe, in Geduld und Barmherzigkeit zu leben. Mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat, mit den Menschen, die Gott uns gegeben hat, die er um uns gestellt hat, im Umfeld, in dem wir sind. Und dann sind wir groß bei Gott, weil wir nämlich das tun, was er eigentlich will. Wir setzen das um, was Jesus uns vorgelebt hat. Liebe, Barmherzigkeit, Geduld. Das ist es, was wirklich zählt. Und das kann mit kleinen Gaben, mit großen Gaben, mit kleinen Gemeinden, mit großen Gemeinden der Fall sein. Und ich wünsche uns und schicke das als Gebet auch gen Himmel, dass uns dieses Leben in der Liebe, in der Geduld, Barmherzigkeit und im Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, gegeben und geschenkt ist an diesem Tag, in der kommenden Woche und alle Zeit. Vielen Dank.